صفرا واحتملي. سنسمر تلك الأيدي فوق فوق الأبواب ونذبح ذاك الوحش بتلك تلك الأنياب. سنسمر تلك الأيدي فوق فوق الأبواب ونذبح ذاك الوحش بتلك تلك الأنياب. سيغني البلبل سيعشعش فوق الأعشاب ويطلع فجر الشام ويطلع فجر الشام. ولن يطلعه ولن يطلعه غير الأحباب.
خطفوا الحلو والثوب اللي جاي خضر المنطقة. قال الحارس داير على الهرم، قال القمر طاير على الهرم، قال الحارس داير على الهرم، قال القمر طاير على الهرم. غنت عفلة جوا القلعة،
bringen wir zwei Interviews, die sich mit den Beschlüssen des palästinensischen Nationalrates befassen. Der palästinensische Nationalrat hat am 15. November einen palästinensischen Staat ausgerufen. Die Unabhängigkeitserklärung steht auf der Grundlage des UNO-Teilungsbeschlusses von 1947. Damals, also 1947, wurde eine Aufteilung des britischen Mandatsgebietes Palästina in einen jüdischen und einen palästinensischen Staat vorgesehen. In Bezugnahme auf diesen UNO-Beschluss anerkennt die PLO implizit die Existenz des Staates Israel. Dennoch werden in den Beschlüssen des PNC diese UNO-Resolutionen nicht genannt, was ein Erfolg für die linken Gruppierungen innerhalb der PLO bedeutet. Die größte linke Organisation in der PLO, die PFLP, tritt weiterhin für einen einzigen demokratischen, sozialistischen Staat Palästina ein, beugt sich aber den Beschlüssen der PLO. Was heißt das jetzt für die antiimperialistische Perspektive der PLO, für den palästinensischen Befreiungskampf? Zwei Positionen dazu vertreten Taufik Davani, Dozent für Ethnologie an der Uni Birzeit in der Westbank, zurzeit in der BRD, und Karam Keller, Soziologieprofessor in Hamburg und Autor verschiedener Bücher zum palästinensischen Konflikt. Zuerst das Gespräch mit Taufik Davani.
Die Grundlage der Unabhängigkeitserklärung des neuen Staates ist die Palästina-Teilungsresolution 181 der UNO von 1947. Hat die PLO endgültig die politische Legitimität eines jüdisch-israelischen Staates in Palästina anerkannt damit?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also in der Erklärung, die habe ich jetzt vor mir, heißt es, trotz der historischen Ungerechtigkeit, die dem palästinensisch-arabischen Volk widerfuhr und die dazu führte, dass es zerstreut und seines Rechtes auf Selbstbestimmung beraubt wurde, gefolgt von der Resolution 181 1947, die Palästina in zwei Staaten, einem arabischen und einem jüdischen, teilte, stellt diese Resolution, die immer noch der internationalen Legitimität entspricht, das Recht des palästinensisch-arabischen Volkes auf Souveränität und nationale Unabhängigkeit sicher. Das ist eine Frage, wie man das interpretiert. Also, ich glaube, dass die PLO ihre Bereitschaft, das heißt woanders in der politischen Erklärung, zu der Unabhängigkeitserklärung, heißt es, dass also die Sitzung bzw. die PLO der Suche nach Beilegung der regionalen Konflikte mit friedlichen Mitteln, die Entschlossenheit der PLO, eine umfassende politische Lösung für den arabisch-israelischen Konflikt ist und seinen Kern, die Palästina-Frage im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen und entsprechend den Prinzipien der internationalen Legitimität und Völkerrechts und den Resolutionen der Vereinten Nationen. Es geht dann weiter. Also das ist, vielleicht hat die PLO jetzt nicht Existenzrecht Israel expressis verbis anerkannt, aber sie signalisiert zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellvertretend für das palästinensische Volk die Beilegung des Nahostkonfliktes bzw. des Palästina-Konfliktes auf friedliche Mittel. Implizit bedeutet das aber, dass man die Ergebnisse der Geschichte nicht rückgängig machen kann. Das heißt, implizit bedeutet das auch die Bereitschaft, Israel anzuerkennen, vorausgesetzt, dass neben Israel ein palästinensischer Staat entsteht.
In Algier wurde erstmals ebenfalls eine UNO-Resolution, nämlich 242, als Grundlage für eine Friedenskonferenz akzeptiert von der PLO. Warum ist die PLO gerade zum jetzigen Zeitpunkt dazu bereit?
Es heißt in der Erklärung auch, um dies zu verwirklichen, betont der palästinensische Nationalrat Folgendes. Einst: die Notwendigkeit, eine wirkungsvolle internationale Konferenz zum Nahostkonflikt und seinem Kern der Palästina-Frage unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen sowie der, unter Teilnahme der ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates und aller in der Region am Konflikt beteiligten Parteien, einschließlich der PLO, der einzig legitimen Vertretung des palästinensischen Volkes, auf gleichberechtigter Ebene einzuberufen. In Anbetracht dessen, dass die internationale Konferenz auf Grundlage der UNO-Sicherheitsresolution 242 und 338 sowie der Garantie der legitimen nationalen Rechte des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung entsprechend den Prinzipien und Bestimmungen der UNO-Charta in Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker und dem Verbot, sich fremde Gebiete durch Gewalt und militärische Invasion anzueignen. Und in Übereinstimmung mit den Resolutionen der Vereinten Nationen zur Palästina-Frage. Das ist also, die PLO ist bereit, das hat der Arafat dauernd in den letzten 3-4 Jahren signalisiert, seit Beirut, seit 82, er ist bereit, alle UN-Resolutionen anzuerkennen. Also, 242 ist eine strittige Sache, und das war eine strittige Sache, und das ist auch kein Geheimnis, im Nationalrat, weil es die Problematik der Palästinenser als Flüchtlingsproblematik degradiert. Indem die PLO 242 mit dem Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung koppelt und indem sie auch das mit anderen Resolutionen, mit allen anderen Resolutionen der UN 181 und auch die folgenden, die auch dem palästinensischen Volk das Recht auf Rückkehr in seinem Heimat zusprechen, schafft die PLO die Grundlage für mindestens die formale Grundlage zur Einberufung einer internationalen Konferenz, eine Vorbedingung, die sowohl von den Weltmächten, also von den USA, als auch von der Sowjetunion gestellt worden sind. Eine andere Sache ist, auch die PLO mit als Organisation, als Vertreterin des palästinensischen Volkes, kann nicht über die weltpolitische Entspannungsatmosphäre, die zurzeit zwischen USA und Sowjetunion herrscht, stehen. Und deshalb war es vielleicht aus taktischem, strategischem, politischem Kalkül notwendig, die zwei Resolutionen, die umstritten sind, 242 und 338, zu erwähnen und sie mit Bedingungen zu koppeln, die praktisch den Israelis und besonders den Amerikanern den Teppich unter den Boden ziehen, mindestens sowas gedacht, ja, dass die PLO auch als voller Partner am möglichen Friedenstisch oder internationaler Konferenz teilnehmen kann.
Sagen, dass diese zwei Paragraphen, dass man sie auch in globalen Zusammenhängen verstehen muss. Also du hast es angesprochen, Friedensgespräche zwischen der SU und der USA, die Situation im Nahen Osten an sich, dass über diese zwei Paragraphen die Akzeptanz der PLO als Verhandlungspartner gleichwertig mit anderen Staaten gefördert wurde oder wird als,
ja,
als
das taktisches ist, ich glaube, das ist und anders war die PLO in der Zeit, würde sie das nicht anerkennen, nicht weil ich das jetzt gut halte oder nicht, das ist eine andere Frage, wird sie im Sinne der, des politischen Geistes unserer Zeit, hätte sie dagegen gehandelt einerseits, andererseits scheint auch in den besetzten Gebieten, also in der sogenannten Westbank und Gazastreifen, eine politische Reife bzw. eine politische Reife da zu bestehen, Israel als existierender Staat anzuerkennen, und der Druck, gerade ist das auch interessant, auf die PLO, diese Resolutionen mit den Vorbedingungen, die ich erwähnt habe und die auch in der Erklärung und im Manifest der Unabhängigkeit erwähnt sind, dass dieser Druck gerade aus den besetzten Gebieten gekommen ist. Und die PLO kann nicht über die Führung der Intifada, über den Wunsch der Leute in den besetzten Gebieten sich hinwegsetzen oder einfach das ignorieren.
Also der Wunsch kam aus den besetzten Gebieten.
Einerseits, andererseits im Zusammenhang mit den Weltmächte Sowjetunion, USA, auch Europa. Und drittens der Druck von arabischen Staaten.
Aber nochmals zurück zu dem Druck aus den besetzten Gebieten. Kam der vor allem, nachdem Hussein das Westjordanland sozusagen abgetreten hat? Oder wie erklärst du dir, dass diese politische Reife zustande kommt in den besetzten Gebieten, in Gebieten, wo die Repression schon immer und verstärkt im letzten Jahr von israelischer Seite so stark gegen die Palästinenser und Palästinenserinnen gerichtet wurde?
Ja, ich meine, das ist nicht der Druck in dem Sinne, dass das jetzt da kommt. Ich glaube, dass eine politische Reife innerhalb der Palästinenser allgemein erreicht worden ist. Ja? Und zwar, dass man trotz allem Ungerecht, das dem palästinensischen Volk seit Anfang dieses Jahrhunderts seitens Kolonialismus, Zionismus und auch Weltimperialismus einschließlich also oder in besonderem Maße die antipalästinensische amerikanische Haltung, dass die PLO sich nicht gegen der ganzen Welt stellen kann. Ja? Wir wissen seit der Invasion von Beirut von Libanon 82, dass innerhalb der PLO-Führung eine Bereitschaft zu einer friedlichen Lösung dauernd signalisiert wurde, mal lauter, mal leise. Ja? Und dass die Intifada gerade der PLO eine Rückendeckung und eine Stärke geben kann, um auch als jetzt zu sagen, gut, ihr stellt unsere Friedensabsichten, unsere Bereitschaft eine friedliche Lösung im Nahen Osten zu schließen, um endlich in dieser Region zur Ruhe zu kommen, in Frage, meine ich. Und wir zeigen euch, dass wir zu einem Frieden bereit sind, auch zu einem Frieden, wie ihr euch als eine Weltmeinung oder als Weltmächte vorstellt, ja? Und wir werden auch beweisen, dass wir nicht die Frieden hemmen sind, sondern dass das die Israelis und die Amerikaner. Und in dem Sinne hat sich auch das gezeigt, dass also wenn eine Friedenskraft zurzeit im Nahen Osten ist, dann ist das die PLO. Ja? Also wir stellen unsere Friedensabsichten unter Beweis. Und wer das ablehnt, sind zurzeit die Israelis und die Amerikaner. Und das ist in dem Sinne sehr wichtig für die palästinensische Sache. Das heißt also, wenn ihr keinen Frieden annehmen wollt, wir geben uns unsere Hand. Ihr könnt diese Hand schütteln oder ihr könnt sie abschlagen. Aber wenn die unsere Hand abschlagen, dann trägt ihr auch die Konsequenzen für euren Tun. Ja? Und das, glaube ich, ist das Wichtigste an dieser Sache von Seiten jetzt der PLO-Führung. Ja? Und das hat sich auch gezeigt, inwieweit die USA voreingenommen ist, dass der George Schulz, wie ein israelischer kleiner Beamter im Außenministerium im Sinne von Peres und Shamir gehandelt hat.
Und wie wären dann diese Konsequenzen, wenn jetzt die palästinensische Hand abgeschlagen wird, die Friedensgespräche anbietet?
Ich glaube nicht, dass die BLO hat vom Anfang an und in der Erklärung zwei Sachen gleichzeitig betont. Die Bereitschaft einerseits zu Verhandlungen, zu friedlichen Verhandlungen, zur Lösung des Palästina-Konfliktes. Einerseits, andererseits hat sie auch sich die Option des bewaffneten Kampfes im Falle einer Ablehnung dieses Angebotes offen gehalten. Und ich glaube, das ist eine sehr realistische Politik und eine sehr gute Politik. Wir sind bereit, zu einer friedlichen Lösung zu gelangen, so weit